Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Astrid Ravol im Studio. Schönen guten Abend. Die Formel 1 kehrt auf den Nürburgring zurück. Was bedeutet das für den Standort Deutschland in Zukunft? Ist die Gründung eines Frauenfußballteams in Los Angeles mehr als nur ein PR-Gag? Diese Frage geht nachher an Ex-Nationaltorhüterin Nadine Angerer. Und wir denken an den verstorbenen SPD-Politiker Hans-Jochen Vogel, der als Münchner Oberbürgermeister Olympische Spiele 1972 nach Bayern holte. Wir erinnern gleich an seine bedeutende sportpolitische Vision, durch die die olympische Bewegung heute hätte besser dastehen können, wenn denn das Attentat nicht gewesen wäre. Das ist irgendwie ein merkwürdiger Sonntag für den Deutschen Fußballbund und seine Präsidenten. Der ehemalige DFB-Oberste Reinhard Grindel fühlt sich verraten, sagt er in der Bild am Sonntag und klagt, bei der Presse angeschwärzt worden zu sein von DFB-Kollegen, die ihn doch besser auf das 11.000 € Uhrengeschenk hätten selbst ansprechen sollen, das zu seinem Rücktritt letztendlich geführt hatte. Theo Zwanziger forderte Konsequenzen von und für FIFA-Boss Infantino, weil zwischen ihm und der Schweizer Bundesanwaltschaft Kumpanei herrsche und das alles an einem Tag, an dem eigentlich der aktuelle Präsident Fritz Keller nämlich die erste Runde des DFB-Pokals mit auslosen wollte. Allerdings ist das ja wenig spannend, denn über 20 von 64 Vereinen stehen für die Auftaktrunde Mitte September noch gar nicht fest, Corona-bedingt. Warum die Auslosung dennoch jetzt schon stattfindet, das erklärte DFB-Generalsekretärin Heike Ulrich in der ARD.
Corona macht alles ein wenig anders. Die Vorbereitung der ersten Runde ist gerade für die unterklassigen Mannschaften eine Riesenherausforderung, allein schon ohne Corona. Mit Corona heißt das aber Einreichung von Hygienekonzepten, Abstimmung mit Gesundheitsbehörden vor Ort. Und das alles wollen wir gemeinsam jetzt schon gerade mit den unterklassigen Vereinen angehen, dass wir dann, wenn wir wissen, wer wirklich qualifiziert ist, vorbereitet sind und auch dann festlegen können, wo finden die Spiele statt, unter welchen Bedingungen finden sie statt. Fragen nach Zuschauern sind noch offen. Und diesen Weg möchten wir jetzt schon gemeinsam mit diesen Vereinen gehen.
Also nicht viel Konkretes, aber immerhin ein wenig gibt's von der Pokalauslosung. Beispielsweise dies. Vizemeister Borussia Dortmund muss beim Drittligisten MSV Duisburg spielen. Dynamo Dresden empfängt den Hamburger Sportverein. Der 1. FC Nürnberg trifft auf RB Leipzig. Wien Wiesbaden spielt gegen Heidenheim. Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC. Die Würzburger Kickers gegen Hannover 96. Und Cup-Verteidiger FC Bayern München muss in der ersten Runde beim Pokalsieger des Fußballverbandes Mittelrhein antreten. Bei diesen vielen Platzhaltern macht das wenig Sinn, weiterzumachen. Daher hören wir lieber mal bei Kersten Eichhorn zu, was die Trainersuche der TSG 1899 Hoffenheim mit Uli Hoeneß Neffen zu tun hat.
Nach SWR-Informationen war der Wechsel von Sebastian Hoeneß nach Hoffenheim schon vor einigen Tagen so gut wie fix. Jetzt herrscht angeblich endgültig Einigkeit zwischen dem neuen Cheftrainer und den Kraichgauern. Außerdem soll auch die Freigabe des FC Bayern vorliegen. Beim deutschen Rekordmeister hatte der 38-jährige Sohn des früheren Nationalstürmers Dieter Hoeneß mit der zweiten Mannschaft die Drittligameisterschaft gewonnen. In München stand Sebastian Hoeneß noch mehrere Jahre unter Vertrag. 2017 war er als Jugendcoach von RB Leipzig zu den Bayern gekommen. Nach der U19 hatte der frühere Jugendspieler des VfB Stuttgart mit dem Zweitteam der Bayern sein erstes Jahr als Trainer im Profifußball absolviert, mit maximalem Erfolg. Die TSG Hoffenheim wollte sich auf Anfrage von SWR Sport nicht zu den Spekulationen äußern. Nur so viel, an diesem Sonntag gäbe es nichts zu verkünden.
Aber ebenfalls fast perfekt ist die Verpflichtung von Dieter Hecking als Sportvorstand des 1. FC Nürnberg. Regen hat für diverse Unterbrechungen des Leichtathletik-Meetings in Regensburg gesorgt. Deswegen ist die Veranstaltung in Zeitverzug. Aber Martin Raspe fasst die wichtigsten Zwischenergebnisse hier schon mal zusammen.
Vor allem die Sprinterinnen setzten mal wieder die Ausrufezeichen in Regensburg. Rebecca Hase vom Sprintteam Wetzlar nutzte die anfangs idealen Bedingungen mit Sonnenschein und Rückenwind und sprintete zur deutschen Jahresbestzeit von 11,11 Sekunden. Eine Zeit, von der sie auch selbst ein bisschen überrascht war.
Also ich hatte tatsächlich ein bisschen gehofft, nach dem Vorlauf unter die 11,20 zu kommen. Dass das jetzt so deutlich wird, hätte ich niemals gedacht. Wir haben wirklich hart gearbeitet. Also wir haben die ganze Corona-Zeit viel nutzen können, weil wir auch tatsächlich fast durchgängig trainieren konnten. Und jetzt hat sich das gerade mal ausgezahlt.
Im Sog von Rebecca Hase lief Nationalmannschaftskollegin Lisa-Marie Quayer aus Berlin persönliche Bestzeit 11,19 Sekunden. Für beide war es eine mehr als gelungene Formüberprüfung vor den deutschen Meisterschaften in 2 Wochen in Braunschweig. Als dann der große Regen kam und die Veranstaltung mehr als eine Stunde unterbrochen werden musste, kam nicht nur der Zeitplan etwas durcheinander, auch der ein oder andere Athlet verzichtete dann auf seinen Start. So wie der deutsche 100-Meter-Rekordhalter Julian Reuß aus Erfurt. Er ging über die 200 Meter nicht mehr ins Rennen und fuhr mit 10,25 Sekunden über die 100 Meter nach Hause. Für ihn war es ein solider Test für die deutschen Meisterschaften. Aufhorchen ließ wieder einmal Corinna Schwab aus Regensburg über 400 Meter. Sie ließ sich durch die Zeitplanverschiebung nicht aus der Fassung bringen und lief mit 52,46 Sekunden nicht nur zum Sieg, sondern erneut zu einer Topzeit. Die Bilanz des Regensburger Meetings, die Sprintentscheidungen bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig dürften spannend werden.
Als wir das letzte Mal hier im Programm mit Anno Hecker, dem Sportchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, gesprochen haben, da haben wir zusammen spekuliert, dass in diesem Jahr noch Sebastian Vettel in einem Formel-1-Rennen in Deutschland zu sehen sein könnte. Und dachten dabei zugegebenermaßen an den Hockenheimring. Jetzt aber ist klar, der Nürburgring hat den Zuschlag erhalten. Erstmals seit Vettels Sieg im Red Bull im Jahr 2013 gibt es also wieder im Oktober dann die Formel 1 in der Eifel. Was war denn nun für diese Entscheidung ausschlaggebend, Anno Hecker?
Ja, Astrid, wohl eine Kleinigkeit nur, und zwar die Hoffnung der Formel-1-Organisatoren, dass es an dem Nürburgring rund geht mit Zuschauern auf den Tribünen. Frei übersetzt, es ging ums Geld. In Hockenheim wäre das nicht der Fall gewesen, denn in Hockenheim hatte die Landesregierung gesagt, in keinem Fall wird es Zuschauer geben. Und wenn es keine Zuschauer geben kann, kann es auch keine Einnahmen geben für den Promoter. Das heißt, die ganzen Organisationskosten wären beim Formel-1-Management geblieben, so ich sag mal grob gesagt, zwischen 2 und 3 Millionen Euro. Und da die Einnahmen ja sowieso rapide gesunken sind in diesem Jahr für die Formel 1, versucht sie natürlich überall, ich sag mal, das herauszuschlagen, was möglich ist. Und die kleine Hoffnung, dass es am Nürburgring Zuschauer geben könnte, mit deren Einnahmen oder Ticketkosten man dann die Organisation bezahlen kann, würde dazu führen, dass sozusagen ein 0-0-Geschäft entsteht. Die Formel 1 kann da fahren, aber muss nichts drauflegen, und am Nürburgring kann das Rennen ausgerichtet werden und es kostet nichts.
Allerdings kann ja auch am Nürburgring nicht mit vollen Tribünen gerechnet werden. Und da stellt sich dann doch die Frage, rechnet sich denn dieser Deal überhaupt? Denn die Streckenbetreiber wollten ja eigentlich gar keine roten Zahlen mehr schreiben.
Ja, genau, das ist der Punkt. Also wenn man es mal so betrachtet, wenn Sie ein Formel-1-Rennen ausrichten in der Vergangenheit, dann hat allein die Gebühr für die Miete des Fahrerfeldes, ich sag mal jetzt so eine runde Zahl, zwischen 15, 18 Millionen in Deutschland und 60 Millionen in anderen Städten gekostet. Diese Gebühr fällt natürlich jetzt weg, weil die Refinanzierung nicht möglich ist, denn die Refinanzierung ist ja nur dann möglich, wenn sie ein volles Haus haben. Also mindestens in Hockenheim 50.000 Zuschauer. Dazu wird es auch am Nürburgring nicht kommen. Das ist, glaube ich, eine utopische Zahl, dass die 50.000 Zuschauer wegen dieser Corona-Problematik zugelassen werden. Aber sie brauchen ja letztendlich auch nur zwischen 2 und 3 Millionen. Genau weiß ich nicht, was die Organisation am Nürburgring kostet, aber sie wird sich nicht arg von dem unterscheiden, was es in Hockenheim gewesen wäre. Und dort habe ich ziemlich verlässliche Zahlen bekommen, also 2 bis 3 Millionen. Dafür würden dann vielleicht 15.000 Zuschauer schon ausreichen. Aber all das steht ja in den Sternen. Der Vorteil Nürburgring war, dass man am Nürburgring eben auch mit dem Hintergrund der Regierung sagen konnte, vielleicht gibt es bei uns eine Chance. Am Hockenheimring wurde gesagt, auf keinen Fall mit Zuschauern. Das war letztendlich die Entscheidung.
Perspektivisch gedacht, eröffnet dieses Rennen dann Mitte Oktober vielleicht sogar auch neue Chancen für den Motorsportstandort Deutschland, oder ist es nur eine Momentaufnahme in der Pandemiekrise?
Also im Moment ist es natürlich tatsächlich nur eine Momentaufnahme, aber es könnte sich herausstellen, dass die Organisation so gut ist, dass vielleicht auch, wenn Zuschauer denn zugelassen werden, dass es wirklich funktioniert, eines der ersten Rennen mit Zuschauern dann sein wird. Ist ja im Motorsport sogar noch etwas einfacher als im Fußball, weil es ein riesiges Gelände gibt mit vielen Zugangsmöglichkeiten. Man kann sich vorstellen, dass das organisierbar ist, insofern die Verbreitungszahlen von Covid-19 nicht wieder rapportieren. rapide ansteigen. Da könnte man tatsächlich dann zu dem Ergebnis kommen, die Deutschen können das und sie können das wirklich. Aber letztendlich ist es alles eine Frage der kommerziellen Berechnung. Und da sehe ich auch mit dem möglichen Abgang von Sebastian Vettel aus der Formel 1, mit dem Rückzug von RTL als Haussender der Formel 1, ein großes, sich öffnendes, gähnendes Loch. Und wenn man da einmal hineinstürzt, dann wird natürlich auch die Begeisterung sinken. Und wir kommen wahrscheinlich zurück in die 80er Jahre, als man mit 15.000, 20.000 Zuschauern Vorlieb nehmen muss in der Formel 1. Das ist kein Markt für die große Formel 1-Gesellschaft, die, wie eben gesagt, gerne 20 bis 25 Millionen pro Rennen einnehmen würde.
Wie geht's denn eigentlich sportlich weiter? Eigentlich besagen ja die Regeln des Weltverbandes FIA, dass die WM-Rennen auf mindestens drei Kontinenten ausgetragen werden müssten, um einen Weltmeister überhaupt küren zu können. Aktuell sind ja nur Rennen in Europa angesetzt. Was, wenn es dabei bliebe?
Naja, da kennt man doch durch die Formel 1 in den vielen Jahren. Sie ist ja relativ flexibel. Also es wird ja so sein, dass man, also das sieht zumindest danach aus, dass man in der Abu Dhabi fahren kann. Also es kommt dann noch ein zweiter Kontinent dazu. Der dritte, der wird es nicht werden, das ist klar. Also Nordamerika und Südamerika scheiden definitiv aus. In Japan wird auch nicht gefahren werden. Also insofern werden es dann vielleicht zwei Kontinente werden. Malaysia könnte noch hinzukommen. Das ist, steht aber auch noch in den Sternen. Aber das wird die Formel 1 sich nicht leben lassen. Viel wichtiger ist es eigentlich, dass sie 15 Rennen fährt. Denn in den 15 Rennen, die sind festgeschrieben und unterhalb von 15 Rennen würden die vereinbarten TV-Verträge, Fernsehverträge, würden die sozusagen keine Gültigkeit mehr haben und dann gäbe es Nachverhandlungen und dann geht es wirklich nochmal richtig ins Geld. Also das ist erstmal das Erste, dass man 15 Rennen fahren muss und das könnte übrigens dazu führen, dass in den nächsten drei Wochen, also vom 1. August-Wochenende an, man nicht nur zweimal in Silverstone fährt, sondern dreimal, weil wir ja alle feststellen, dass in Spanien insbesondere in Katalonien, also Barcelona, vor den Toren soll der Grand Prix stattfinden Mitte August, dass dort die Zahlen wieder erschreckend zunehmen. Und ich sehe das eigentlich noch nicht, dass die Formel 1 möglicherweise dahin fährt, aber sie kommt da nicht mehr raus oder müsste zwei Wochen in Quarantäne gehen. Das Risiko werden sie nicht eingehen. Also es kann sein, dass wir sozusagen mehrere Runden hier in Europa fahren und dass das eine Europatournee wird. Aber wenn es denn 15 Rennen werden, dann kann man durchaus mit Fug und Recht sagen, dass es eines Weltmeisters dann würdig ist oder der Würdigung eines Weltmeisters dann würdig ist.
Vielen Dank, Arno Hecker, Motorsport-Experte der FAZ. Spätestens nach dem nächsten Formel-1-WM-Rennen hören wir uns sicherlich wieder hier im Programm. Danke. Sie haben es in unserem Programm heute schon vernommen. Der SPD-Politiker und ehemalige Bundesminister Hans-Jochen Vogel ist tot. Bereits 1960 war der Jurist Vogel zum Oberbürgermeister von München gewählt worden und er hatte eine besondere Bedeutung für den Sport. Er holte nämlich die Olympischen Spiele 1972 in die bayerische Landeshauptstadt.
Ich werde nicht den Eröffnungsnachmittag vergessen, wo man die Menschen da in ihren bunten Kleidern auf dem Berg stehen und auf den Hängen stehen sah. Das waren eben offene Spiele.
Eine Offenheit und Leichtigkeit, die nur 10 Tage lebte, bis zu dem Attentat auf die israelische Mannschaft, das als Geiselnahme begann und mit der Ermordung aller 11 israelischen Geiseln endete. Auch Geiselnehmer und Polizisten kamen dabei zu Tode. Als Vizepräsident des Organisationskomitees erinnerte sich Vogel 40 Jahre nach dem Anschlag bei uns im Programm so.
Es war ja noch schlimmer, weil zunächst die Meldung uns erreichte, alle Geiseln hätten überlebt und dann erst nach 20 Minuten oder einer halben Stunde kam die Meldung mit der Realität. Wie die erste Meldung zustande kam, das ist bis heute nicht ganz aufgeklärt. Sie kam jedenfalls nicht von offizieller Seite. Ja, das war ein sehr bedrückendes Gefühl, denn ich war ja als Oberbürgermeister der Olympiastadt bis kurz vor Beginn der Spiele mit der Einladende und mit der Gastgebende. Und nun sterben ausgerechnet auf deutschem Boden von uns eingeladene israelische Gäste. Schlimm.
2012 sagte das Hans-Jochen Vogel bei uns im Programm. Meine Kollegin Bianca Schreiber-Rietig war damals in München als freiwillige Helferin unterstützend dabei. Später setzte sie sich immer wieder mit den Sommerspielen als Sportredakteurin auseinander. Jetzt erreiche ich sie in Berlin am Telefon. Guten Abend, Frau Schreiber-Rietig.
Hallo, Frau Rohl.
München 1972. Wie groß ist das sportpolitische Vermächtnis von Hans-Jochen Vogel als Olympiavisionär?
Ja, also Hans-Jochen Vogel war ja jemand, der gesagt hat, man kann so eine Veranstaltung nicht gegen die Bevölkerung machen. Also insofern würde ich sagen, sportpolitisch hat er erkannt, dass man die Bürger und Bürgerinnen einbinden muss. Und dass man in irgendeiner Weise keinen Gigantismus aufführen kann, sondern dass das die Spiele irgendwie der Umgebung irgendwie angepasst sein müssen. Das ist das eine. Das andere ist, dass er ja eigentlich so Stadtentwicklungsvisionär war. Er sah da die Chance, mit den Olympischen Spielen vieles in der Stadt zu verändern und zwar schneller zu verändern, als es vielleicht sonst gegangen wäre. Und als er von Thomas Wimmer 1960 das OB-Amt übernommen hatte, da hat er gleich die Zuständigkeit für die Stadtplanung an sich gerissen. Und als dann der Vorschlag mit den Olympischen Spielen kam, da hat er dann gedacht, naja, ich habe einen Stadtentwicklungsplan und jetzt gucke ich mal, wie ich das auf die Reihe kriege mit Olympischen Spielen. Und das war wohl seine erste Motivation. Und wenn man Vision sieht, dann könnte man sagen, dieser Olympiapark, den der Architekt Günter Behnisch da gebaut hat, der wird auch immer mit Hans-Jochen Vogel in Verbindung bleiben. Also das würde ich jetzt mal so auf Anhieb sagen. Das ist das, was mir einfällt dazu.
Wie ist es denn Hans-Jochen Vogel überhaupt seinerzeit gelungen, die Spiele nach München zu holen und vor allem mit welchem Ziel?
Dass sich eine deutsche Stadt um die Olympischen Spiele überhaupt bewirbt, das war ja eine Idee von Willy Brandt. Und Willy Brandt ist dann auf Willy Daume und auf den Hans-Jochen Vogel zugegangen und die haben natürlich gesagt, ja, das machen wir. Wobei Hans-Jochen Vogel da erst irgendwie etwas geschockt war, als Willy Daume mit dem Vorschlag kam. Weil er war ja kein Mensch, der aus dem Bauch entschieden hat, sondern er brauchte immer irgendwie Fakten und Zahlen. Das war ja sein Ding. Und das hat er sich innerhalb von 3 Tagen zusammentragen lassen. Und als ihm dann seine Fachleute gesagt haben, also können wir machen, ohne irgendwie großen Schaden anzurichten, haben sie sich entschlossen und er hat das dann gemacht. Ich glaube, das Glück war, dass Vogel und Daume sich sehr ergänzt haben. Also Daume galt ja immer als der große Visionär und derjenige, der die Leute um sich gesammelt hat. Die hatten ja auch ein hervorragendes Team da in München, der dann auch Intellektuelle, also alle Schichten aus der Bürgerschaft, national und international, hat er geholt. Und mit so Umsetzung und alles, was so mit Politik und Kommunalkram zu tun hatte, da hat er ja nichts am Hut gehabt. Und da war Hans-Jochen Vogel natürlich der Richtige. Und so haben die beiden sich ergänzt und waren eigentlich ein Dreamteam. Und in Rom 1966 bei der IOC-Session haben sie, also der überzeugende, ich sag jetzt mal Daume, der Schöngeist, und auf der anderen Seite der Pragmatiker Vogel, haben die eine Präsentation hingelegt, die überzeugt haben. Die haben damals dann Detroit, Montreal und Madrid ausgeschaltet. Auch mit der mit dem Programm kurze Wege, heitere Spiele, keine weißen Elefanten und so weiter und so fort. Und das Argument, die Bürger sind dabei, das, glaube ich, war auch sehr überzeugend.
Wenn jetzt, Frau Schreiber-Riedig, dieses Attentat nicht gewesen wäre, diese Idee der heiteren, offenen Spiele ungetrübt also geblieben wäre, hätte dann die Entwicklung der Olympischen Spiele bis heute einen ganz anderen Verlauf nehmen können?
Ja, einerseits glaube ich, wäre es vielleicht anders gelaufen. Man muss ja auch drüber nachdenken, in welcher Zeit es damals war. Also Willy Brandt gab damals aus Wandel durch Annäherung. Wir haben die Studentenbewegung gehabt, gegen den Vietnamkrieg wurde diskutiert, Rudi Dutschke war gerade erschossen worden. Also Herr Vogel hatte ja auf dieser Welle auch eine Menge zu tun. Er hatte sich innerhalb der Partei, hatte er sich mit allen möglichen Kram auseinanderzusetzen. Das Godesberger Programm haben so Systemkritiker von der Linken mit ihm haben sich da auseinandergesetzt und es gab da ziemlich viel Ärger und er konnte sich eigentlich im ersten Moment gar nicht so richtig auf die Spiele zwischendurch konzentrieren. Aber das hat sich dann, er hat dann gesagt, ja, also wir müssen heitere Spiele hinmachen, wir wollen die Jugend holen, wir wollen, dass das in der Bevölkerung drin ist. Und es waren ja unheimlich gute Ansätze, die Kulturmeile zum Beispiel, wo man junge Künstler mit den Sportlern zusammen gemacht hat, wo die Leute, also der normale Bürger und Bürgerin da entlanglaufen konnte. Ich meine, es war vor 48 Jahren, da waren die Sicherheitsfragen natürlich damals, man hat ja gesehen, was dann hinterher passierte, da hat man über Sicherheit noch nicht so viel nachgedacht. Es hätten andere Spiele werden können, Bescheidenheit, Natur verbunden, man hätte vieles daraus lernen können und hätte das weiter umsetzen können, aber es ist ja nun mal alles leider anders geworden.
Sagte hier im Deutschlandfunk Bianca Schreiber-Rietig, Sportjournalistin und Kopf des sportpolitischen Blogs Sportspitzen. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, tschüss.
Um 19 Uhr und gleich 31 Minuten geht es hier in Sport am Sonntag im Deutschlandfunk weiter mit der Aufforderung, dekolonisiert euch. So lautet ja das Thema der Denkfabrik hier im Deutschlandfunk, das Sie sich mehrheitlich als unsere Hörerinnen und Hörer gewünscht haben. In unserer Sportserie dazu kümmern wir uns nun in unserem sechsten Teil auf neokoloniale Strukturen, genauer gesagt auf China. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hat in Afrika ein verzweigtes Netz an Abhängigkeiten geknüpft, vor allem für den Zugang zu wertvollen Rohstoffen. Zur Festigung der Beziehung dient dabei auch die Stadiondiplomatie. Über die Hintergründe berichtet Ronny Blaschke.
Im Juli 2018 ist die senegalesische Hauptstadt Dakar mit chinesischen Flaggen geschmückt. Hunderte Menschen säumen die Straßen. Auf seinem Staatsbesuch erhält der chinesische Präsident Xi Jinping Danksagung. Vor allem für den Bau von Infrastruktur. Von Schulen, Krankenhaus, Theater oder Museum. Xi Jinping besucht auch das neue Nationalstadion für Ring, einen beliebten Sport im Senegal, erinnert Ding Guangwei von der Universität für Ingenieurwesen und Architektur in Peking.
Stadien sind oft die Wahrzeichen von Städten. Um sie herum können Geschäfte und Viertel entstehen. Mit modernen Stadien machen sich Länder für internationale Wettbewerbe interessant und damit für Investoren. Die chinesische Regierung verfolgt mit diesen Bauten auch politische Ziele. Senegal pflegte über Jahre diplomatische Beziehungen zu Taiwan. Das machte das Verhältnis zur Volksrepublik kompliziert. Doch 2004 löste sich Senegal von Taiwan und nahm Beziehungen zu Peking auf. So wurde auch das Fundament für das neue Nationalstadion im Ringen gelegt.
Das Handelsvolumen zwischen Senegal und China ist gewachsen. Laut der chinesischen Regierung von rund 200 Millionen Dollar im Jahr 2005 auf nunmehr fast 2,5 Milliarden. Laut chinesischen Forschern wie Ding Guangwei hat die Volksrepublik in mehr als 100 Ländern über 2000 Infrastrukturprojekte gefördert. Regierungsgebäude, Bahnhöfe, Messezentren oder Bibliotheken. Und auch mehr als 100 Stadien, von denen zwei Drittel in Afrika liegen. Doch Matt Förchen machen diese Zahlen skeptisch. Er forscht am Mercator-Institut für China-Studien, kurz MIREX.
Schon vor Jahren haben sich internationale Finanzinstitute wie die Weltbank aus etlichen Entwicklungsländern zurückgezogen. China hat dieses Vakuum gefüllt und sich als Helfer präsentiert. Doch in vielen Fällen wurde nicht die versprochene Win-Win-Situation geschaffen. Peking möchte Investitionen so groß wie möglich erscheinen lassen. Von Korruption und Geldwäsche, die es bei einigen Projekten auch gibt, ist weniger die Rede. Und wir sollten auch fragen, ob manche Länder diese Stadien überhaupt brauchen. Gern inszenieren sich Diktatoren bei der Eröffnung mit ihren chinesischen Freunden.
Die Wurzeln dieser Stadiondiplomatie liegen 6 Jahrzehnte zurück. Im Kalten Krieg bezog die Volksrepublik unter Mao Zedong Wirtschaftshilfe von der Sowjetunion. Peking wiederum unterstützte mit Bauprojekten sozialistische Regierungen in Afrika, Asien und Lateinamerika, auch mit neuen Stadien.
Red Chinese Premier Zhou Enlai arrives in New Delhi to be greeted politely by Prime Minister Nehru.
Mitte der 1960er Jahre besuchte Chinas Premierminister Zhou Enlai etliche Staaten, die nach dem Kolonialismus unabhängig geworden waren. Berichtet Charlie Xu von der City-Universität in Hongkong, er gilt als einer der wichtigsten Architekturforscher in Ostasien.
Ich war in den 60er Jahren ein Kind. Damals war China sehr arm, das Essen wurde rationiert. Die Beziehungen zur Sowjetunion verschlechterten sich. China hatte international wenige Freunde. Doch es gab einige Regierungen, die mit den großen Machtzentren USA und UdSSR wenig anfangen konnten. Sie bewunderten Mao Zedong. Mit diesen Ländern baute China Beziehungen auf. Selbst während der Kulturrevolution zwischen 1966 und 1976, als Schulen und Universitäten geschlossen waren, selbst in dieser verheerenden Zeit ließ China 5 oder 6 Stadien im Ausland bauen.
General Assembly voted last night to admit communist China and expel nationalist China. The moment was
Anstelle von Taiwan wurde die Volksrepublik 1971 in die UN aufgenommen, auch mit Unterstützung vieler afrikanischer Staaten. Das Infrastrukturnetzwerk wuchs weiter, doch von einem Bauboom kann man erst im neuen Jahrtausend sprechen. Ob Ghana oder Angola, Gabun oder Kamerun, chinesische Firmen bauten und finanzierten Stadien für Gastgeber der Fußball-Afrikameisterschaften. Peking vergab günstige Kredite und sicherte sich langfristig den Zugang zu Rohstoffen wie Öl, Kupfer oder Kobalt, berichtet Simon Chadwick vom Zentrum für die Eurasische Sportindustrie.
Um solche Erfolge in Deutschland zu erreichen, benötigen chinesische Firmen mehr Zeit, Anstrengung und Diplomatie. In Afrika sind Standards für Governance oft nicht so streng wie in Europa. Und auch ohne neue Stadien erweitert China seinen Einfluss. 2019 führte der Konzern Huawei in Ägypten den schnelleren Mobilfunkstandard 5G ein, kurz vor Beginn des dortigen Afrika-Cups. Auch so sichert sich China Legitimität an wichtigen Standorten.
Chinas neue Seidenstraße gilt als größtes Infrastrukturprojekt der Welt. Seit Jahren arbeitet die Führung.
Der Suezkanal östlich von Kairo gilt für die neue Seidenstraße als essentiell. Bis Mitte des 21. Jahrhunderts will China 70 Länder in Europa, Asien und Afrika vernetzen. Durch Bahnlinien, Schnellstraßen, Pipelines oder Häfen. Der Gesamtwert soll bei fast 1 Billion Euro liegen. Entlang dieser Handelsroute möchte Peking auch neue Sportstätten bauen. Ein Stadion im kroatischen Rijeka oder eine Schwimmhalle im weißrussischen Minsk. So könnten sich weitere europäische Staaten nach Peking orientieren. Handelt es sich dabei um eine neue Form des Kolonialismus? Der China-Forscher Matt Förchen.
Es ist offensichtlich, dass China nicht mit Waffengewalt in die Länder eindringt, so wie es einige Staaten aus Europa in früheren Jahrhunderten praktiziert haben. Aber manche Strukturen erinnern doch an die koloniale Vergangenheit. Einige chinesische Unternehmen werfen in Afrika oder Lateinamerika mit Geld um sich und nehmen nicht immer Rücksicht auf die lokalen Regeln. Auch durch Bauprojekte wie Stadien entstehen strukturelle Abhängigkeiten. So verpflichten sich manche Länder zum Import von chinesischen Waren.
Bereits 2011 verdrängte China die USA als wichtigsten Handelspartner Afrikas. Mehr als 1 Million Chinesen leben auf dem Kontinent. Rund 2500 chinesische Unternehmen sind präsent. Viele von ihnen vertreiben Billigwaren aus Fernost, was der heimischen Produktion schadet. Viele setzen nicht auf lokale, sondern auf chinesische Arbeiter. Auch im Stadionbau, was mitunter zu Spannungen und Protesten gegen China führt. Der Architekturprofessor Charlie Xu.
In den meisten Fällen steht es um die Stadien schlecht. Die Instandhaltung ist nicht gut und so sind die Stadien manchmal schon nach 10 oder 20 Jahren in einem traurigen Zustand. Oft schickt China noch heute Teams für Wartungsarbeiten nach Afrika. Ich denke nicht, dass das nachhaltig ist.
Die Entwicklungshilfe Chinas steht in der Kritik. Aber war der Westen erfolgreicher? Seit 1960 sollen mehr als 500 Millionen Euro aus Europa und Nordamerika nach Afrika geflossen sein. Die dortige Wirtschaftsleistung pro Kopf ist jedoch gesunken. Jonathan Sullivan, Direktor des China Policy Institutes in Nottingham, formuliert es so:
Die westliche Entwicklungshilfe findet heutzutage eher hinter den Kulissen statt und ist für die meisten Menschen praktisch unsichtbar. Die chinesischen Bauten aber sind im Stadtbild fast unvermeidlich. Und so werden Botschaften der politischen Eliten auch durch Stadien vielfach verstärkt.
Die Bevölkerung Afrikas könnte sich bis zum Jahr 2050 verdoppeln. Langfristig dürfte China Teile seiner Industrie in afrikanische Niedriglohnländer auslagern. Die Basis ist gelegt, auch mit dutzenden Stadionbauten.
Mit Chinas Stadiondiplomatie hat sich Ronny Blaschke im sechsten Teil unserer Denkfabrik-Serie zur Dekolonisation beschäftigt. Die ersten 5 Beiträge dieser Reihe finden Sie auch noch auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/sport. Ab dem kommenden Donnerstag setzt die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA ihre wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison weiter fort. 22 der 30 NBA-Teams sind dabei, alle untergebracht in 3 Quarantäne-Hotels in Disney World, Orlando, Florida. Aber nicht nur die Spieler stehen unter strenger Beobachtung, auch bei den NBA-Verantwortlichen wird genau hingeschaut. Beispielsweise, wie sie mit dem Rassismus-Protesten umgehen, wie der sportliche Wert dieses Experimentes ist und wie mit der Covid-19-Bedrohung umgegangen wird. Jan Bösche.
Im März war Schluss mit Profibasketball. Mehrere Spieler hatten sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Profiliga NBA stoppte den Spielbetrieb mitten in der Saison. Der oberste NBA-Manager Adam Silver erklärte dem Magazin Time, ihrem Verständnis nach werde das Virus nicht so schnell verschwinden.
Our best understanding of this virus is that it's not going away anytime soon. So we feel we have to find a way to move forward and this is our way.
Sie hätten nach einem Weg gesucht, wie es weitergehen könnte. Die Antwort der NBA ist die sogenannte Bubble. Dafür mietete sie 22 Teams in Disney World in Florida ein. In dieser Bubble leben die Spieler und ihre engsten Betreuer, abgeschirmt vom Rest der Welt. Etwas für die Fans tun, das Gemeinschaftsgefühl stärken, das sind die offiziellen Gründe, warum die NBA so schnell wieder starten will. Silver sagte, die Bubble sei nicht wirtschaftlich, es sei ziemlich teuer. Und weil es keine Zuschauer gibt, fehlten die Ticketeinnahmen. Dafür bekommen die Fans neue Einblicke in das Leben ihrer Stars durch die sozialen Medien. Die Bubble wurde zu einem Hit. Die Fans können verfolgen, wie die Spieler trainieren, sich über das Essen beschweren oder sich die Zeit vertreiben beim Angeln zum Beispiel. Der Spieler Terrence Ross filmte sich bei einem der regelmäßigen Corona-Tests mit einem Wattestab tief in die Nase. Die regelmäßigen Tests aller Beteiligten gehören zum Kern des Bubble-Konzeptes. Damit wollen die Verantwortlichen vermeiden, dass sich das Virus unter den Spielern unbemerkt ausbreiten kann. Allerdings sind Tests in den USA noch immer knapp. Patienten müssen teilweise tagelang auf ihr Ergebnis warten. Experten wie der Epidemiologe Zach Binney von der Emory-Universität kritisierten darum, dass die Sportler bevorzugt behandelt werden. Er sagte bei NPR, ihm gehe es nicht um die Optik, sondern die Ethik.
I don't care about optics, I care about ethics.
Binney kritisierte, das beauftragte Labor verarbeite die Spielerproben viel schneller als Proben der übrigen Patienten. Das Labor BioReference verteidigte sein Vorgehen. Geschäftsführer John Cohen sagte, sie passten ihre Testverfahren den Kundenwünschen an. Er verteidigte grundsätzlich ihren Einsatz für die Sportligen. Sie wollten diese Branchen unterstützen, es gehe um echte Jobs.
For us it's about how do we support this industry so that people can return to work and there are real jobs at stake here.
Tausende Menschen würden für die Sportligen arbeiten. Sie unterstützten den wirtschaftlichen Neustart, wenn sie großen Arbeitgebern helfen. Nicht nur der Umgang mit dem Coronavirus wird genau beobachtet. Die NBA musste auch eine Haltung finden zu den Protesten in diesem Sommer in den USA. Sie richten sich gegen übermäßige Polizeigewalt und Rassismus. Liga-Manager Adam Silver verwies darauf, dass rund 3/4 der Spieler schwarz seien.
They probably are some of the most prominent black people in the entire world. They don't just park their skin color or who they are when they play basketball.
Sie gehörten vielleicht zu den prominentesten Schwarzen der Welt und würden ihre Hautfarbe und Identität nicht ablegen, wenn sie Basketball spielen. Auf den Spielfeldern steht groß der Schriftzug Black Lives Matter. Der entscheidende Test für die Liga wird aber sein, wie sie damit umgeht, wenn Spieler während der Nationalhymne knien. Das verstößt grundsätzlich gegen die Regeln. Silver sagte, man werde mit der Situation umgehen, wenn es soweit sei. Laut Medienberichten planen einige Spieler bereits, zu knien statt zu stehen. Der Protest wird vielfältig sein. Spieler tauschen ihre Namen auf den Trikots gegen entsprechende Botschaften aus. Viele von ihnen verwiesen auf den Tod von Breonna Taylor. Die Afroamerikanerin war bei einem Polizeieinsatz in ihrem Bett erschossen worden. Lakers-Star LeBron James erwähnte ihr Schicksal mehrmals.
I never shied away from being who I am and speak about things that not only affects me, that hit home for me, but also affect my community and affect black people.
Er habe sich noch nie gescheut, über Dinge zu sprechen, die nicht nur ihn, sondern alle Afroamerikaner betreffen. Wie geht sie mit Protesten um? Kann sie das Coronavirus in Schach halten? Daran wird die NBA gemessen werden. Die Fans werden auch genau darauf schauen, ob die Spiele vor leeren Rängen genauso spannend sein werden wie in einem vollen Stadion. LeBron James sagte, ohne Fans müssten sie ihre eigene Energie erzeugen. Die Liga will mit technischen Neuerungen Spannung erzeugen. Die Spielfelder sind mit großen Videoleinwänden umstellt. Dort sollen zum Beispiel ausgewählte Fans zu sehen sein. Geplant ist eine künstliche Lärmkulisse, die Fans per App beeinflussen können.
Soweit der Beitrag von Jan Bösche. Die WNBA-Spielerinnen, also die Basketballerinnen der Profiliga in den USA, sind bereits in ihre Saison gestartet und haben ihrerseits ein starkes Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Vor dem Auftaktspiel der WNBA zwischen Seattle Storm und New York Liberty verließen die Basketballerinnen vor dem Abspielen der Nationalhymne die Arena und gingen zurück in die Umkleidekabinen. Als die Spielerinnen später auf das Spielfeld wieder zurückkehrten, hielten sie für 26 Sekunden inne, um Breonna Taylor zu würdigen. Die schwarze Amerikanerin war, wir haben es vorhin im Beitrag gehört, im Alter von 26 Jahren im März bei einem Einsatz in ihrem Haus von Polizisten erschossen worden. Bislang hat es keine Anklagen gegen die involvierten Beamten gegeben. Portland, wo die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt als Reaktion auf den Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Einsatz weißer Polizisten im Frühjahr begonnen hatten, ist aktuell auch immer wieder in den Schlagzeilen. Und in Portland ist die ehemalige DFB-Nationaltorhüterin Nadine Angerer sportlich aktiv, eigentlich ja als Torwart Trainerin bei den Portland Thorns, aber aktuell auch wieder im Kader, weil den Verein große Verletzungssorgen plagen. Jetzt erreichen wir Nadine Angerer live am Telefon. Hallo nach Portland. Ah, ich höre gerade, sie ist nicht da. Das habe ich nicht verstehen können aus der Regie. Das ist ein bisschen schade, denn wir schreiben nebenher und das heißt, wir könnten sie erreichen. Dann versuchen wir das einfach nochmal und gehen vorher zu Friedhelm Funkel. Der ist nämlich Gast heute Abend um 23.30 Uhr bei uns im Sportgespräch. Da geht es um Haltung, Offenheit, Talent, aber auch Selbstbewusstsein und um die Frage, was denn einen guten Bundesliga-Trainer ausmacht. Friedhelm Funkel plädiert dafür, dem Faktor Menschlichkeit im Trainerberuf wieder mehr Bedeutung zu geben.
Das ist bei mir eigentlich in der ganzen Zeit schon gewesen, aber in der Trainerausbildung in den letzten Jahren ist das Hauptaugenmerk eigentlich mehr auf Taktik und Dinge gerichtet worden, die nicht unbedingt die Menschlichkeit in den Vordergrund stellen. Und da ist man jetzt auch aufgrund von Jürgen Klopp, der da so ein bisschen durchleuchtet worden ist, wieder hingekommen. Und ich finde das toll, weil ich glaube, dass die Menschlichkeit, die Menschenführung vor allen Dingen, in den letzten Jahren bei vielen Trainern zu kurz gekommen ist. Dass sie nur über Taktik, über Auswechslungen, über Systemveränderungen, da ist drüber gesprochen worden. Die persönliche Beziehung zu den Spielern ist eminent wichtig und es wird so sein, dass das gerade in Zukunft auch wieder mehr an die erste Stelle rücken wird.
Irgendwie kriegen wir die Verbindung in die USA nicht hin, versuchen es aber weiter und widmen uns jetzt der Frage, welche Langzeitschäden drohen Breiten- oder Spitzensportlern bei einer Infektion mit dem Coronavirus? Kann die Lunge beispielsweise irreversible Schäden davontragen? Diese Fragen werden bereits seit Beginn der Corona-Pandemie kontrovers diskutiert, auch wenn es dazu bisher nur wenige repräsentative Studien gibt. Im Rahmen des sogenannten SMHS-Talks, einem Diskussionsformat, das in Vorbereitung auf den Sports Medicine and Health Summit im April 2021 in Hamburg regelmäßig durchgeführt werden soll, hat ein namhaftes Sportmediziner-Quartett unter der Woche auch diese Fragen diskutiert. Zudem haben die vier Einblick in ihre Arbeit mit Covid-19-Patienten gegeben und die Rolle erklärt, die ihnen als betreuende Sportmediziner bei der Behandlung zukommt. Matthias von Lieben hat die Diskussion für uns mitverfolgt.
Das Thema des Abends lautete Sport im Juli 2020. Gesund oder gefährlich? Klaus-Michael Braumann machte den Anfang. Er ist Sport- und Allgemeinmediziner, hat jahrelang an der Universität Hamburg gelehrt und ist heute Mitglied des Exekutivkomitees des Weltsportärzteverbandes. Deutschland, sagte er, sei im Vergleich zu anderen Ländern im Lockdown ziemlich fortschrittlich gewesen, da
selbst unsere Bundeskanzlerin immer wieder darauf hingewiesen hat, dass die Möglichkeit des täglichen Sporttreibens gegeben sein muss. Aber nach einer inoffiziellen großen Studie an 15.000 Probanden haben doch die allermeisten eine bis zu 50% geringere körperliche Aktivität in dieser Phase gehabt.
Braumann meint, es sei aus Sicht der Sportmedizin daher begrüßenswert, dass die meisten Beschränkungen nun deutlich gelockert wurden. Sport sei nun mal die beste Prävention und es sei klar,
dass offensichtlich der Krankheitsverlauf bei Menschen mit einer guten körperlichen Fitness deutlich milder beobachtet werden kann als bei weniger fitten Menschen und im Gegenteil, dass offensichtlich sogar eine besonders schlechte körperliche Fitness, die dann auch einhergeht mit einem massiven Übergewicht zum Beispiel, ein besonders hohes Risiko darstellt.
Den präventiven Nutzen des Sports betonte auch Professor Wilhelm Bloch, der an der Sporthochschule Köln am Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin lehrt.
Sport trainiert das Immunsystem und das ist wichtig, gerade bei so einer neuen Virusbedrohung, Virusgefährdung. Weil der neue Virus, den kennt der Körper nicht, er reagiert häufig über. Und was Sportler halt machen oder haben, sie haben meistens eine bessere Immunbremse. Also von daher nicht auf die Couch, sondern raus auf die Bahn.
Raus auf die Bahn konnten LeistungssportlerInnen und KaderathletInnen selbst während des Lockdowns. Für sie, sagte Professor Bernd Wohlfahrt, seien die Voraussetzungen in Deutschland ausgezeichnet gewesen. Wohlfahrt leitet die Abteilung Sportmedizin an der Charité Berlin, ist leitender Olympiaarzt des Deutschen Olympischen Sportbundes und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention, kurz DGSP. In Berlin zum Beispiel sei nur an 14 Tagen gar kein Sport möglich gewesen. Ab 6. April konnten ausgewiesene Sportstätten aber schon wieder genutzt werden.
Wenn man nochmal die persönlichen, individuellen Konsequenzen sich betrachtet, ist es sicherlich auch im Leistungssport gerade betrachtet eine psychologische Komponente, die man nicht vernachlässigen darf. Also es war für manche eben, waren es die Olympischen Spiele 2020 vielleicht der Lebenszeithöhepunkt. Schwierig war es sicherlich in Einzelfällen, die individuelle Motivation aufrechtzuerhalten, das Training auf wirklich höchstem Niveau auch umzusetzen. Also da haben sicherlich auch unsere Kollegen von der Sportpsychologie einiges zu tun, um die Athleten dann auf Spur zu halten und neue Reize zu setzen, um die Motivation auf Dauer hochzuhalten.
Wie gefährlich das Virus ist und welche Langzeitschäden aus ihm resultieren könnten, darüber wollten die Sportmediziner kein finales Urteil fällen, diskutierten jedoch über eine polarisierende Studie. Ein Mediziner der Universitätsklinik Innsbruck hatte Mitte April durch funktionale Lungentests bei 6 infizierten Tauchsportlern erhebliche, teilweise irreversible Lungenschäden durch das Coronavirus festgestellt, trotz milder Krankheitsverläufe. Allerdings, die Tests wurden bereits 5 bis 6 Wochen nach der Genesung durchgeführt. Ein Aspekt, den DOSB-Arzt Bernd Wohlfahrt kritisch betrachtet.
Ich glaube, man muss einfach einschätzen, wie war der Krankheitsverlauf. Und was ich eigentlich in dem Zusammenhang schwierig fand, war, dass man Menschen 5 Wochen nach zum Teil stattgehabter Pneumonie nachuntersucht und dann schon von irreversiblen langfristigen Schäden spricht. Das muss man erst mal sehen. Wenn man die nach 3 Monaten, nach 6 Monaten, nach einem Jahr vielleicht nochmal nachuntersucht, dann kann man wirklich sagen, sind Schäden bleibend oder nicht.
Klaus-Michael Braumann schloss sich dieser Auslegung an.
Natürlich ist Covid eine ernsthafte Viruserkrankung mit allen bekannten Konsequenzen und Nebenwirkungen, die man bei jeder Virusinfektion hat. Auch Hochleistungsathleten können von einer normalen Influenza versterben. Wir sehen auf der anderen Seite Hunderttausende, die infiziert zu sein scheinen und die überhaupt keine Symptome haben. Und im Übrigen läuft das wieder in die Richtung hinein, dass man eine Verängstigung dadurch schafft, die vielleicht gar nicht angebracht ist.
In jedem Fall empfahlen die Sportmediziner unisono, auch nach milden Krankheitsverläufen Belastungstests durchführen zu lassen. In komplizierteren Fällen sollen SportlerInnen überprüfen lassen, ob Organsysteme betroffen oder neurologische Probleme aufgetreten sind. Eine Sportpause müsse wie bei jeder Viruserkrankung sowieso gemacht werden. Die Länge variiert je nach Schwere des Krankheitsverlaufs. Viel Bewegung und viel Frischluft sei jedenfalls die beste Prävention. Das gelte auch im Bereich des Schulsports oder für ältere Menschen. Am besten sei jedoch, sich gar nicht erst zu infizieren.
Soweit der Beitrag von Matthias von Lieben. Das tut mir jetzt sehr leid. Wir haben alle Nummern versucht von Nadine Angerer in Portland. Wir kommen einfach nicht zu ihr durch. Schreiben parallel Kurznachrichten, aber können uns technisch leider nicht zusammenschalten. Das ist wirklich schade. Wir versuchen das nachzureichen in einer der nächsten Sendungen und widmen uns dann jetzt so lange der Saisoneröffnung für die Handballer. Die soll nämlich mit dem Supercup am 26. September stattfinden und zwar vor Zuschauern. Zwischen 2.000 und 6.000 Fans könnten in Düsseldorf bei der Partie zwischen Kiel und Flensburg-Handewitt dabei sein. Die Rhein-Neckar-Löwen dagegen versuchen immer noch die Corona-Folgen in den Griff zu bekommen. Michael Bollenbacher.
Nach zahlreichen Corona-Infektionen bei Team und Trainer sind die Spieler zurück auf der Platte. Negativ getestet auch die aus dem Ausland zurückgekehrten Handballer. Leistungstechnisch fehlt noch was, weiß auch Rechtsaußen Patrick Grötzky.
Wir haben halt alle seit April zumindest nicht mehr Handball trainiert, seit März sogar kein Handballspiel mehr gehabt. Und diese handballspezifische Fitness, das ist schon noch mal was ganz anderes. Das kann man gar nicht so leicht simulieren, wenn man im Wald laufen geht oder andere Dinge macht.
Die Symptome während der Corona-Erkrankung bei Patrick Grötzky mild. Doch eines ist beim 31-Jährigen bis heute noch nicht ganz wiederhergestellt.
Der Geschmackssinn ist auch noch nicht so ganz 100%, würde ich behaupten. Mir wurde das so erklärt, dass es was Nervliches auch ist und dass es eben dadurch auch ein bisschen länger dauern kann.
Auch die Rhein-Neckar-Löwen arbeiten eng mit den Ärzten zusammen und haben laut Grötzky Präventivmaßnahmen getroffen, die beruhigen.
Alle, die positiv getestet wurden, die hatten aufgrund eben von Studien, die auch was von Langzeitschäden an Organen gesagt haben, dann nochmal einen separaten Test beim unserem Mannschaftsarzt, wo halt vor allem die Lunge kontrolliert wurde. Da war bei uns zum Glück bei allen ja alles wie beim Alten, weil wir das eben auch mit anderen Werten aus der Vergangenheit vergleichen konnten.
100% Leistung werden laut Trainer Martin Schwalb frühestens in 6 Wochen erreicht. Auch Schwalb war Corona-positiv. Vor 6 Jahren erlitt er einen Herzinfarkt. Was sagt der gebürtige Stuttgarter zu möglichen Spätfolgen bei seinen Spielern?
Man wird immer wieder auch daran erinnert, dass man nicht genau weiß, was noch alles passieren kann. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich gute Hoffnung, dass in absehbarer Zeit Medikamente und Impfstoffe kommen, die dann auch vielleicht die Spätfolgen mit abdecken. Ich hoffe, dass es nicht so viele sind. Ich persönlich hatte auch keinen Geschmack mehr. Bei mir ist er zum Glück wieder da. Aber das sind natürlich alles Sachen, die noch nicht erforscht sind und über die man sich persönlich auch viele Gedanken macht.
Für den 1. Oktober ist der Ligastart geplant. Fans sollen schrittweise zugelassen werden. Vorher geht's für die Rhein-Neckar-Löwen für den Leistungspush Anfang August erstmal ins Trainingslager. Ironischerweise nach Ischgl.
Ja, jetzt läuft mir die Zeit davon. Die Nadine Angerer haben wir jetzt im Shuttlebus erreicht, aber leider haben wir nur noch 1 Minute Sendezeit. Dann müssen wir vielleicht nächsten Sonntag mit ihr sprechen. Das bleibe ich Ihnen auf jeden Fall nicht schuldig, dieses Interview. Wir haben uns beide Seiten da sehr drauf gefreut. Aber wir freuen uns auch darüber, dass Tamara Korpatsch, die vom Deutschen Tennisbund organisierte Turnierserie gewonnen hat, die erst nachträglich in die Damenfinalrunde gerutschte 25 Jahre alte Hamburgerin setzte sich heute in Versmold im Endspiel mit 7:5 und 7:6 gegen die Stuttgarterin Anna Zaja durch. Und das war die Sendung Sport am heutigen Sonntag. Danke für Ihr Interesse an unserem Audio- und Online-Angebot, sagt Astrid Ravohl im Namen des gesamten Teams. Bis bald und herzliche Grüße via online von Nadine Angerer an unsere Hörerinnen und Hörer.